sobald es mir schlecht gegangen ist oder richtig schlecht, dann gehen mir die Eltern weg. Und bei mir hat es auch so den Impuls ausgelöst, ich muss mir einfach Mühe geben, dass ich gesund bin. Aber wie, das habe ich natürlich nicht gewusst.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Die zweite Staffel hat die Idee, dass man Menschen mit Behinderung vorstellen, Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen, Herausforderungen, neue Ansätze mit euch teilen. Mein Name ist Stefan Rebler, ich bin Dozent an der Fachhochschule Ost im Departement Soziale Arbeit. Heute ist Gast Hans-Rudi Silberschmidt. Ich habe Hans-Rudi Silberschmidt kennengelernt als Heimleiterkollege im Kanton Thurgau. Und irgendwann hat er mir erzählt, jetzt ging er dann in Pension und er hat dem vor, ein Buch zu schreiben. Und da hat er mir erzählt, er schleppt ein Leben lang eine seltene Krankheit mit sich. Und jetzt rede ich mit dem Hans-Rudi Silberschmidt über das Leben und auch ein Stück weit über das Buch, das er geschrieben hat. Herzlich willkommen, Hans-Rudi.
Hallo.
Jetzt ist der Untertitel «Ein Leben mit einer seltenen Krankheit». Und da treffen ja zwei Attribute auf uns, selten und Krankheit. Oder? Und wo du auf die Welt gekommen bist, 1958, bist du 4'000 Gramm gewesen, 4 Kilo, aber du hast trotzdem im Brutkasten. Was war denn der Grund gewesen?
Dass ich nicht richtig geschnauft habe, also dass ich von Anfang an Atemnot hatte, wo damals einfach gar niemand sich erklären konnte. Und es war effektiv so, dass die ersten paar Lebenswochen auch immer Atemstillstand hatte. Das heisst, meine Lunge hat irgendwie nicht richtig da und die Ärzte hatten keine Ahnung gehabt, was echt los ist. Zwischendrin war es wieder gut, dann habe ich mich wieder erholt und plötzlich in den notfallmässig Spital müssen, damals.
Also, da kommen ja Ärzte, das sind Mediziner, auch in dieser Zeit, Ende der 50er Jahre, sie haben ja auch eine Expertise gehabt. Die haben doch auch Vermutungen gestellt. Hat man denn solche Diagnosen nicht auf dem Tisch gehabt?
Mal, also die Vermutungen sind da gewesen und auch, dann ist das auch getestet worden. Also, eine naheliegende Vermutung war Mukoviszidose gewesen, also zystische Fibrose. Weil die Symptome sind relativ ähnlich. Und ich mag mich erinnern, dass ich in der Kindheit etwa 7-mal die Schweißtest gemacht habe, wo man versucht herauszufinden, ist es Mucko. Und es war jedes Mal negativ gewesen. Aber jeder Arzt oder jede Klinik hat wieder neu getestet und hat gedacht, das müsste doch das sein. Aber es war es einfach nicht gewesen.
Und dann hast du aber das Spital verloren, mit keiner Diagnose. Wie haben denn die Eltern reagiert? Also ich kann mir vorstellen, wenn die Eltern jetzt ihres Kind mit teilnehmen und nicht wissen, warum schnauft so schwer. Da ist ja Sorge, da ist auch ein Stück weit das Elend, eine Ohnmacht.
Also meine Mutter war sehr besorgt. Ich muss sagen, dass ich ein Jahr vorher, vor meiner Geburt, hat die Mutter eine Totgeburt gehabt. Also hat in dem Sinn schon ein Kind verloren, wo sie bis am Ende der Schwangerschaft ausgetragen hat und wo dann aber neue Mutterlieb verstorben ist. Und sie hat natürlich panische Angst gehabt, dass jetzt das zweite Kind auch wieder verliert. Das ist sicher im Zentrum gewesen.
Was hat man denn in dieser Zeit können überhaupt machen?
Ja, es ist eben schon sehr diffus gewesen. Zwischendrin ist mir auch wieder relativ gut gegangen. Und ich hatte wenig Symptome gehabt. Also, was das, was immer da war, so Husten mit viel Auswurf, Nasenhöhlen sind verschleimen gewesen. Das ist eigentlich immer da gewesen. Also, wie eine Durchverkältung eigentlich, kann man sagen. Und ich sage immer, ich habe keinen Lebenstag ohne, dass ich x-mal gehustet habe. Das ist einfach wie, das ist ganz normal gewesen für mich. Ich habe gar nichts anderes gekannt. Aber so die Fieberschübe, die ich dann nämlich hatte, das ist zwischen denen auch wieder weggeblieben. Dann ist es mir relativ gut gegangen dazwischen. Also es ist ein ständiges Auf und Ab gewesen eigentlich.
Was mir dann aufgefallen ist, dass du immer wieder so im Bereich gewesen bist von Therapie, Reha, also Davos ist da drin, also so das Weggehen von den Eltern. Und da drin ist auch, das sagen dann auch deine Titel, aber so die nackte Verzweiflung, oder? Also so das Weggehen, nicht wissen, es daheim verlassen. Also das ist schon noch verrückt für ein Kind, oder? Wo immer muss weggehen.
Ja, also das ist eins von den schwierigen Geschichten gewesen für mich, sobald es mir schlecht gegangen ist oder richtig schlecht oder länger schlecht, dann bin ich weggekommen. Zuerst war es ein Spital gewesen, oder dann ist es zweimal ein Kinderheim gewesen. Das ist wie so in mir rein gewesen. Wenn es mir nicht mehr gut geht, dann gehen mir die Eltern weg. Zudem, wenn ich dann weg war in einem Kinderheim oder in einem Sanatorium, dort haben dann die Ärzte viel mehr freie Hand gehabt, um einfach mal auszuprobieren, was könnte man noch probieren mit dem Kind. Und bei mir hat es auch ein bisschen so der Impuls ausgelöst, ich muss mir einfach Mühe geben, dass ich gesund bin. Aber wie, das habe ich natürlich nicht gewusst.
Wenn man der Erzählung im Buch folgt und auch Bilder sieht, dann macht das einen Eindruck von so ganz schwarzen Zeiten, auch von Heim. Oder? Also so ein Massenlager, wo man liegt, du beschreibst. Und am Mittag bin ich einmal angelegt und habe so tun, wie ich nie schlafen würde, obwohl ich nicht geschlafen habe. Also da muss ja auch ganz viel passiert sein, oder? Also so im Aufwachsen, im Erleben von Kindheit.
Ja, es sind die 60er Jahre gewesen und es war natürlich schon eine Zeit von der schwarzen Pädagogik, oder? Wo dann mit dem Kind vieles gemacht worden ist und darum einmal mit 5 habe ich eine schwere Misshandlung erlebt, wo mein Erleben so war. Also ich bin nackig in der Badewanne gestanden, eine Schwester hat mich abgeschlagen und ich sehe mich nur noch so von oben, von der Decke her, sehe ich das wie für mich wie eine Ausserkörpererfahrung war. Eines von den ganz schlimmen Momenten. Oder dann mit 7 in Davos, da habe ich mich einfach als medizinisches Versuchskaninchen gefühlt. Da haben sie alles Mögliche probiert. Ich habe damals schon ausgerechnet, dass ich pro Tag einfach irgendeine Spritze bekomme. Und das war schon eine grosse Ohnmacht und auch eine Traumatisierung damals, ja.
Jetzt habe ich mir dann überlegt, du bist ja nicht der einzige Bub, nicht das einzige Mädchen, nicht das einzige Kind gewesen, wo jetzt zum Beispiel in dem Davos war. Hat es denn da nicht einen Schulterschluss gegeben von den Eltern, wo gefragt haben, hey, da müssen wir vielleicht anders dran angehen?
Die Eltern waren weit weg und die haben untereinander, nehme ich an, überhaupt keinen Kontakt gehabt. Also ein Beispiel war von dem Davos gewesen. Telefonieren mit Eltern war verboten gewesen. Die Briefe, die ich einen davon abgedruckt habe, war quasi die einzige Kommunikation gewesen. Dann vielleicht alle 6 bis 8 Wochen sind sie mal am Sonntag heimgekommen besuchen. Und dann hat man mit ihnen ein bisschen ausgehen. Sonst hat es keinen Kontakt gegeben. Mit der Devise hat damals gelautet, ja, wenn die Kinder zu viel Kontakt oder die Stimme von der Mutter hören, dann kommen sie sowieso nur noch mehr Heimweh über. Also tut man das vermeiden. Und ich habe natürlich alles in mir rein verarbeitet oder eben nicht verarbeitet. Also ich habe mich zum Teil sehr stark zurückgezogen. Und ich bin damals, denke ich, sehr abkapselt und introvertiert worden. Ich habe einfach alles müssen irgendwie für mich lösen, weil ich habe mit niemandem können reden, oder?
Auch nicht mit Buben, mit Gleichaltrigen, die dort waren, hat es dort nicht Freundschaften gegeben, weißt du, so Solidarität. Das ist auch nicht passiert.
Ich hatte schon Zimmerkollegen gehabt und mit dem hat man mal ein bisschen gespielt oder auch mal ein bisschen Blödsinn gemacht. Aber ich mag mich nicht erinnern, dass Behandlung und wie es einem geht oder so, irgendein Thema war. Ich war gerade bei 7 gewesen, da. Mit 7 kann man sich auch noch kaum ausdrücken und reflektierte Gespräche führen. Das war einfach zu früh gewesen, ja.
Hat es denn in deiner Erinnerung Situationen gegeben, wo du das Gefühl hast, mal da Davos oder da weg von den Eltern oder die Behandlung, hat es da irgendwann mal eine Verbesserung gegeben?
Also, ich habe das nicht wahrgenommen. Nein, also. Und die Eltern und Mutter haben später gesagt, eigentlich hat man keine Verbesserung gefunden. Die Idee war ja, die Höhle auf den Berg sollte ja schon kuren, oder? Das war die alte Philosophie von der Tuberkulosezeit. Aber ich habe keine Verbesserung gesehen.
Und etwas Spannendes von diesen Symptomen, die nicht zugeordnet werden können oder die gar nicht aufgehalten werden, beschreibst, dass du angefangen hast, das Trinken abgewöhnen?
Das war hier in dieser außerordentlichen Situation mit 7. Ich denke, das war schon ein bisschen selbstzerstörerisches Verhalten, das aus der Verzweiflung herausgekommen ist, dass ich das Gefühl hatte, jetzt sehe ich nicht mehr weiter, jetzt weiss ich nicht, wie das weitergeht. Das war nicht ein bewusster Gedanke, sondern es sind einfach so Verhaltensweisen, die sich dann anfangen einschleichen und typischerweise haben nicht einmal die Schwestern das richtig gemerkt, weil sie einen sehr autoritären Führungsstil gepflegt haben und das nicht einmal richtig gemerkt haben, was mit diesen Kindern noch auf einer anderen Ebene abläuft.
Ohne jetzt dir zu nahe zu treten, hast du denn auch manchmal so in dieser Situation, siebni, hast du dann auch solche Gefühle, das Rückblicken gehabt, meine Eltern verlassen mich, ich werde gar nicht mehr wahrgenommen, ich bin gar nicht mehr auf dieser Welt.
Ja, das Gefühl ist stark da gewesen. Also, eben nach dem, 2 Jahre vorher bin ich in dem Feldis gewesen, wo ich die Misshandlung mal erlebt habe, und dann bin ich wieder dort aufgebracht worden, und das dort aufbringen für eine viel längere Zeit noch, ist für mich schon ein bisschen das Ende der Welt gewesen. Also das Gefühl gehabt, jetzt geht's nicht mehr weiter. Jetzt, ich bin verloren, genau. Mm. Ich habe auch ein Bild in dem Buch von einem Traum, den ich hatte, wo ich gesehen habe, so ein Auto in der Wüste wegfahren. Dort sind meine Eltern drin und ich bleibe zurück in dieser Wüste und habe das Gefühl, da kommt nie mehr jemand. Jetzt bin ich allein, jetzt ist fertig, oder?
Wenn ich deine Titel anschaue, von deinen Kapiteln, dann sind die zum Teil auch sehr explizit, sehr heftig, oder? Ein Titel ist «Der Gang zum Scharfrichter». Ist da ein Stück weit auch eine Abrechnung jetzt, als erwachsener Mann, mit dieser Zeit und mit den Menschen, die dir das auch ein Stück weit angetan haben?
Ja, das ist schon aus dem Rückblick raus quasi dann ein Schlagzeile, wie ich das eigentlich erlebt habe. Die Wörter oder so habe ich vielleicht damals nicht gehabt. Aber ich habe vor allem zwischen 20 und 30 ganz viel Verarbeitung gemacht von dem. Habe ich so müssen ins Leben finden mit dieser ganzen Geschichte. Und ja, das mit dem Scharfrichter, das ist halt ein besonders grober Arzt gewesen. Das ist ein Ohren-Nasen-Hals-Arzt gewesen, der mich 2-mal in der Woche in die Kieferhöhle gestochen hat. Das heisst, dort sticht man eigentlich in Knochen rein und holt Schleim raus. Aus heutiger Sicht eine völlige Nonsensbehandlung, aber damals, mindestens für den, ist das Standard gewesen. In der Hoffnung, jetzt denke ich mal an den Schleim draussen. Effektiv ist es so bei meinen Krankheiten, dass der Schleim einfach ständig produziert wird. Also, da hätte man ein Leben lang können stechen, den hätte man nie rausgebracht. Letztlich, ja.
Und ein Titel in einem Kapitel ist auch der Titel vom Buch «Husten verboten». Mhm. Und als ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, ist das tatsächlich auch ein inneres Verbot, nicht zu husten, damit ich nicht auffalle und damit ich nicht reduziert werde, einfach auf jemanden, der nicht leisten kann und der noch krank ist?
Ja, weniger. Es ist wirklich aus dieser Szene heraus passiert, auch in dem Davos, wo wir angewiesen worden sind, vor dem mittäglichen Liegeritual aufs WC gegangen, raushusten. Und nachher war die Anweisung, dann darf 2 Stunden lang nicht mehr gehustet werden. Und bei mir hat das einfach nie funktioniert, weil sobald ich abgelegen bin, ist der Schleim aufgeflossen und dann habe ich husten müssen. Und das heisst, ich habe mich dann verleugnen, habe müssen den Husten irgendwie ins Küsse reindrücken, dass die Oberschwester, die irgendwie 2, 3 Plätze nebendran gelegen ist, das nicht merkt.
Jetzt 2022, jetzt, wenn man das hört, unvorstellbar. Oder? Also, der Husten ist ja etwas, nicht etwas, das erleichtert, sondern immer auch mit Schmerzen zu tun hat. Und wenn man die Entwicklung und die Geschichte dann weiterverfolgt, dann kann man ja sagen, okay, jetzt bist du 12, 1970. Hat es da nicht mehr Erkenntnis gegeben? Hätte man nicht können sagen, liebe Familie Silberschmied, lieber Hans-Rudi, wir wissen es. Das hat es nicht gegeben.
Ja, leider nicht. Man muss sagen, es hat einen Arzt gegeben, der die Krankheit effektiv schon vor meiner Geburt beschrieben hat. Ein Mannes Karthagener. Und speziell war noch, dass der in Zürich praktiziert hat. Das war ein Ungarstämmiger, der aber in Zürich praktiziert. Und mein erster Kinderarzt war mein Onkel, der auch in Zürich praktiziert hat und fast gleich alt war. Also ich kann nicht feststellen, ob er den Mannes Karthagener kennt hat. Wobei ich muss etwas sagen zu dieser Krankheit, das ist noch etwas speziell. Etwa die Hälfte der Betroffenen, die haben zusätzlich zu all diesen Geschichten mit der Schleimhäute, haben sie noch Organseiten verkehrt. Also haben sie ein Herz rechts oder andere Organe haben sie auf der falschen Seite. Und der Mannes Karthagener hat das als Hauptmerkmal aufgehängt. Und ich habe heute in dem Selbsthilfeverein sogar einen Brief gefunden, wo er an meinen behandelnden Arzt damals geschrieben hat, 1966, also kurz nachdem ich in Davos war und von Verdachtsfällen geredet hat. Dann muss ich davon ausgehen, ich bin nicht dabei gewesen.
Weil dein Herz am richtigen Ort ist.
Herz am richtigen Ort gehabt, ja, zu dieser Hälfte gehören, die nicht Seiten vertauscht.
Ich finde auch symbolisch, hast du das Herz am richtigen Ort. Aber
würde ich einfach mal sagen. Ja, die, die rechts haben, sagen, dass ich das Herz am rechten Fleck.
Ja, genau. Jetzt kommt ja eine Zeit, also so wie die Bubenzeit, die Kindheitzeit. Irgendwann wird man ja Jugendlicher. Und hat die Krankheit für dein jugendliche Sein, oder so, das rebellische Sein, das Erleben von Musik, von Kultur und, hat die Krankheit auch einen massiven Einfluss gehabt auf das Erleben?
Ja, schon. Ich bin natürlich mit Beginn der Pubertät und das heisst auch vor allem mit Eintritt ins Gymnasium bin ich wieder in eine heftige Krankheitsphase hineingekommen. Ich hatte vorher in der Primarschulzeit ruhigere Phase gehabt. Ist mir relativ gut gegangen. Ich bin ein guter Schüler gewesen. Die Situation hat sich so ein bisschen beruhigt. Und dann, wo das Gymnasium angefangen ist und, Leistungsanforderungen stark aufgeschnellt sind, da bin ich wieder gesundheitlich ins Straucheln gekommen. Immer wieder krank geworden. Und diese Phase hat dann auch wieder 2 Jahre lang gedauert. Und ist wieder sehr heftig gewesen.
Also hast du ihn auch immer wieder müssen auf Davos? Oder die Zeiten von extern sein, ist abgeschlossen, du hast Krankheit daheim?
Nein, Davos ist, in dem Sinn ist die Höhenluft gestorben gewesen, auch für die Eltern. Und man hat da etwas anderes überlegt. Wir sind einmal an der Nordsee gewesen, Ameland, holländische Insel, ganze Sommerferien lang. 5 Wochen, wo es mir relativ gut gegangen ist. Und dann haben sie gefunden, ja, die Nordsee könnte vielleicht die Lösung sein. Und als ich dann mehr als 1,5 Jahre immer wieder krank gewesen bin und auch in dem Gymnasium dann nicht mehr mitgekommen bin, weil ich einfach zu viel gefehlt hatte, dann ist die Lösung gewesen, jetzt an die Nordsee. Und dann bin ich im Frühling 1973 zuerst nach Holland gekommen, in eine Pflegefamilie, in Scheveningen, Den Haag. Und nachher bin ich noch nach London gekommen. Es klingt jetzt ein bisschen komisch.
Es klingt aber auch gut für eine Jugend, oder? In den 70er Jahren.
Ja, natürlich. Aber ich bin natürlich nicht im Ausgang in London. Also ich war dort bei einem jungen Schweizer Paar gewesen. Und dort haben die eine Ausbildung gemacht in sogenannter Alexander-Technik. Das ist eine Atmungs- und Haltungstechnik. Und das ist dann effektiv etwas, was ich dann auch machen konnte, wo ich dann wöchentlich 2 Stunden hatte, 2 oder 3 Stunden bei dem Lehrer von dieser Schule. Und das hat mir dann sehr geholfen.
Ja, und in dieser Jugendzeit, wo ja so Peers und Gruppen ja unglaublich wichtig sind, Wie sind denn die mit dir umgegangen? Haben sie dich auch als Simulant gefunden oder eher ein Exot oder ein Freak?
Ich bin eher ein Aussitter gewesen. Also ich bin eher einfach, ich habe Mühe gehabt mit den engen Freunden. Ich habe einzelne Freundschaften gehabt. Aber ich habe wie so ein bisschen auch das Verhalten von mich stark zurückziehen oder für mich sein, habe ich entwickelt gehabt. Und vielleicht muss ich noch zum Simulant sagen, das ist dann speziell von der Pflegemutter in Den Haag gekommen. Sie hat das Gefühl gehabt, nachdem man einfach keine Diagnose findet, sie hat mich dann auch zu 7 Ärzten geschickt in Den Haag und die haben auch nichts gefunden, hat sie einfach das Gefühl gehabt, ja, der tut noch so. Und ist davon überzeugt gewesen, eigentlich ist das ein Simulant, weil der will einfach, der will nicht in die Schule. Und eigentlich ist es absurd gewesen, weil ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Also, bin immer gerne in die Schule gegangen, aber bei 39,5 Fieber, ja, sie hat mich dann mit so viel Fieber in die Schule geschickt, in die deutsche Schule damals. Und hat eine Lehrerin gehabt, gesagt, nein, der muss wieder heim, der hat ja hoch Fieber, oder? Aber sie ist überzeugt, ich sei ein Simulant. Und das ist halt auch wieder nochmal so ein bisschen Faust aufs Auge gewesen. Was mit einem passiert, wenn man einfach keine Diagnose hat und man hat etwas, was es nicht gibt.
Ja. Und wir sind jetzt in der Mitte 70er Jahre und du hast immer noch keine Diagnose. Ja. Dann ist ja mit 15, 16, 17 so die Entscheidung, wohin geht es beruflich? Was will ich überhaupt machen? Was ist überhaupt möglich? Hast du in dieser Entscheidung oder in dieser Findungsphase gemerkt, die Krankheit, wo ich nicht mehr weiss, was ist, die verunmöglichen mir eine bestimmte Karriere oder einen bestimmten Weg, den ich gerne machen würde?
Nein, nicht bewusst. Ich habe mich nicht eingeschränkt gefühlt. Was war, das muss ich vielleicht noch sagen, das ist eben das, was ich auch beschreibe, als ich da von London zurückgekommen bin, wo es mir viel besser gegangen ist, hat eine Oberärztin im Kinderspital in Zürich hat dann sich gewundert, dass ich jetzt wieder ans Gymnasium gehe. Weil sie dann gemeint hat, ja, aber der Jugendliche wird ja eh nicht arbeitsfähig. Also es lohnt sich eigentlich nicht, dass der jetzt da noch weiter in die Schule geht. Und da habe ich schon dann sehr stark mit Rebellion und Trotz reagiert, weil das ist für mich die schrecklichste Vorstellung gewesen, dass ich jetzt quasi mit 20 Jahren Rentner werde.
Und jetzt hast du ja irgendwann entschieden, aufgrund auch von dem Widerstand, ich möchte jetzt nicht einfach in eine Sonderbeschulung, in eine Massnahmenschulung und dann nachher mit der Rente abgespeist werden. Wohin hat es dich beruflich geschlagen und warum?
Ja, so eben, ich habe dann gesagt, ich gehe weiter ans Gymnasium und das ist auch von den Eltern oder so nicht in Frage gestellt worden. Und kurz vor der Matur bin ich dann so ein bisschen unschlüssig gewesen, jetzt wohin. Und ich habe jetzt aus von der Situation zu Hause, wo ich hätte gerne möglichst mich gleich lösen vom Elternhaus, habe ich mich damals entschieden, den Lehrerberuf zu ergreifen, wo ich durchaus auch eine Neigung hatte. Und ich habe mich dann zuerst mal für diesen Weg entschieden, wo sich dann später als doch nicht das Ideale herausgestellt hat. Ja.
Lehrer hat ja immer auch mit Verantwortung zu tun. Du beschreibst da ihnen auch eine Sequenz, wo irgendetwas passiert ist und du deiner Verantwortung als Lehrer nicht mehr hast können nachkommen. Jetzt rückblickend heisst das, die Krankheit hat auch Kinder die Verantwortung oder wie du gerne willst Lehrer sein, ausfüllen, hat dich gehindert?
Ja, ich bin halt einfach immer am Anschlag von der Kräfte, oder? Und Lehrer, gerade jetzt im Primarbereich, heisst auch sehr viel Präsenz und sehr viel da sein, voll da sein, alles wahrnehmen, immer reagieren. Und diese Kraft habe ich dann immer wieder mal nicht gehabt, wenn es mir wieder schlechter gegangen ist. Und dann hat es auch noch Konflikte gegeben mit gewissen Eltern, wo da gefunden hat, der Lehrer macht da eine Art Werkstattunterricht und das passt uns nicht und so weiter. Und das hat dann die Belastung halt einfach noch mehr verstärkt, sodass ich dann nach 2 Jahren eigene Klasse, dann die Klasse wieder abgegeben haben.
Ist das ein schwerer Entscheid gewesen? Weißt du, wo du sagst, eigentlich ist es mein Traumberuf, ich würde das wahnsinnig gerne machen. Oder hast du eher gefunden, es ist eine Entlastung gewesen, es zieht dich weiter?
Nein, es ist wirklich eine Entlastung gewesen, weil ich einfach kräftemässig befordert gewesen bin und weil es bei mir die Krankheit auch das mitbringt, dass sobald ich zu stark gefordert bin, zu sehr mich muss anstrengen, dann kommen die inner Infekt. Was natürlich nicht war, ist, ich habe keine Ahnung gehabt, wie weiter. Also es ist dann so eine Phase gekommen von, was mache ich jetzt, oder?
Und was hast du denn gemacht?
Das Leben auf mich zukommen lassen. Also ich habe dann gewisse Interessen angegangen. Ich habe dann ein bisschen Theater spielen. Ich habe einen Clown-Pantomime-Kurs gemacht. Ich habe überlegt, ob ich mich an die Dimitri-Schule anmelden soll. Das hat mich sehr gereizt. Und dort habe ich aber dann auch müssen eingesehen, mit meiner körperlichen Situation wäre ich wahrscheinlich dort auch überfordert. Weil dort geht sehr vieles ins Akrobatische rein. Und ich habe ja neben meiner Krankheit auch noch einen starken Scheuermann gehabt als Kind. Und immer müssen wir auf meinen Rücken schauen. Und das ist halt dann auch nicht kompatibel gewesen mit Akrobatik, ja.
Also nichts Zirkus, nichts Theater. Wo bist du denn gelandet?
Dann bin ich relativ gleich zur Einsicht gekommen, ich will Psychologie noch studieren, also noch ein zweites Studium machen, wo ich dann mit 28 Jahren angefangen habe.
Hätte ich in dem Studium deine Krankheit beeinflusst, antrieben?
Es ist natürlich vieles schon aus meiner Erfahrung und aus meiner Verarbeitung gekommen, die ich hier gemacht habe. Ich habe viel Auseinandersetzung mit mir selber gemacht, mit Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit. Und das hat schon starken Einfluss gehabt, dann jetzt, um das Fach zu wählen. Und, aber wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass meine Krankheit eine Krankheit ist, oder? Es ist immer noch
nicht.
Meine diffuse meine diffusen Symptome, wo niemand weiss, warum. Ja.
Jetzt sind wir in den 80er Jahren und auch du schreibst gegen Ende von deinem Buch, rückblickend, ob die Krankheit und auch die Einfluss, die Wirksamkeit von der Krankheit auch dein Liebesleben beeinflusst hat. Du hast aber eine Freundin gehabt.
Ja, einfach relativ spät. Also ich habe sehr lange gehabt, bis ich erst Beziehung hatte. Lustigerweise hat mir die damalige Freundin gesagt, es sei wie wenn eine Glaswand zwischen uns ist. Da ist mir das die Assoziation von dem Isolett und Ruhekasten wieder in den Sinn gekommen. Also irgendwie, ja, habe ich dort einen sehr langen Weg gehabt, bis ich dann in so intime Beziehungen dann auch leben konnte. Und dann, habe ich zwei festere Beziehungen gehabt, bis dann ich, erst dann mit 37 meine heutige Partnerin kennengelernt habe, ja.
Und jetzt etwas wahnsinnig auch berührend und spannend ist gewesen, eine von deinen vorhergehenden Freundinnen, Lebenspartnerinnen, hast du dich getrennt, weil du gerne eine Familie hast wollen gründen, Kind hast wollen haben und deine Partnerin nicht. Und dann irgendwo habe ich gelesen, dass deine Krankheit bei dir eine Unfruchtbarkeit auslöst. Also, genau. Dass du gar kein Kind kannst haben aufgrund von dieser Krankheit. Die Sehnsucht aber da wirklich da war. Und deine Freundin da gesagt, ich möchte eigentlich kein Kind haben. Also, ja. Ich denke, das ist schon noch verrückt.
Ja, ja, was man nicht weiss, es, kann man nichts anfangen damit, bis man so etwas weiss.
Ja.
Und effektiv ist es dann so gewesen, dass ich mit der heutigen Partnerin, die man hätte ein Kind haben, haben wir keine bekommen. Dann ist sie sehr schnell schauen, ob ihr etwas ist. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt auch bei mir Spermiogramm machen. Und dann hat der Arzt gesagt, wir müssen es nochmal machen, es ist etwas schief gelaufen. Wir haben null Spermien gefunden. Dann haben wir es nochmal gemacht und es waren immer noch null gewesen, oder? Also das, im Spermiogramm hat es einfach keine Spermien gehabt. Und das ist effektiv ein Symptom von meiner Krankheit.
Von dieser Krankheit.
Ja. Aber auch der Fruchtbarkeitsarzt hat noch keine Ton gesagt oder keine Ahnung von
PCD. Und er hat auch nicht nachgeforscht? Er hat nicht
Nein.
Gesagt, und das interessiert mich.
Er hat, so, er hat uns sofort wegen künstlicher Befruchtung hat er uns beraten und so. Aber warum jetzt da gar keine Spermien sind, was fast nie vorkommt, das hat er, dem ist nicht weiter nachgegangen. Das war jetzt 1997 gewesen, wo ich ein paar Monate später dann zu dem Arzt gekommen bin, der effektiv den Verdacht geäussert hat.
So, und jetzt sind wir dort. Genau. Jetzt interessiert natürlich unsere Hörer, was hast du für eine seltene Krankheit?
Also sie heisst primäre Ziliadyskinesie. Das klingt jetzt sehr spanisch, wie die meisten medizinischen Diagnosen. Man kann es einfach erklären, es heisst, alle Flimmerhörli auf der Schleimhütte bewegen sich nicht oder nicht richtig oder sie tun nur ein bisschen umschwadern, das heisst, sie transportieren den Schleim nicht. Bei allen Gesunden wird der Schleim mit regelmäßigen Schlagbewegungen immer schön transportiert. Und bei den Menschen mit PCD funktioniert das nicht oder sehr schlecht. Und da ist jetzt der gleiche Zilienschlag, der für bei den Schleimhäuten verantwortlich ist, ist bei, auch bei den Spermien für Schwimmen zuständig. Also das heisst, meine Spermien schwimmen nicht. Die haben gar nicht können. Dafür schwimmen, die sind einfach zurückgeblieben.
Unglaublich. Ich habe von dieser Krankheit nicht einmal gekannt, oder? Das ist unbekannt, wirklich unbekannt.
Ja.
So, und jetzt hast du eine Diagnose. Mhm. Wir wissen ja aus unserem Job, eine Diagnose ist wichtig, um Leistungen zu bekommen, Ressourcen zu bekommen. Was hat es bei dir innen ausgelöst? Und jetzt weiss ich, was ich habe.
Ja, das war ein Befreiungsschlag, eine Art. Also, das war irgendwie eine neue Welt. Also, zuerst ein riesiges Staunen. Was? Das ist eine Krankheit, wo man einen Namen gibt. Also, gibt es überhaupt einen Namen? Das gibt Ärzte, die kennen. Das hätte ich schon gar nicht mehr erwartet im Alter von 39 Jahren, oder, wo ich da war. Und gleichzeitig war es dann auch ein bisschen eine Wut auf all die Mediziner. Ich habe gesagt, ich weiss nicht mehr, ob es 50 oder 60 sind in meinem Leben, wo mich behandelt hat. Und keiner ist im Ansatz auf die Idee gekommen, wir müssten dieser Sache mal auf den Grund gehen. Klar, ich weiss, heute in der früheren Kindheit war das noch schwierig gewesen, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Jetzt hat es einfach das Bus gewählt. Aber eben, seit ich 16, 17 bin, hätte man die Diagnose können sorgfältig stellen. Ja.
Jetzt bist du 40 gewesen, wo du die Diagnose bekommst. Du hast gewusst, hey, ich bin kein Simulant.
Bin ich psychisch krank?
Ich bin nicht irgendwo ein Hypochonder und ich bin nicht weiss Gott was. Also das ist mal so wie so das faktische Wissen. Hat die Diagnose, hat es denn Therapie gegeben, hat es eine Intervention gegeben, wo man jetzt hätte können ganz konkret anwenden?
Also es gibt Therapie, aber eigentlich nur symptomatische. Also ursächliche Therapie, damit man das heilen könnte, gibt es bis heute nicht. Das ist aber typisch für alle seltenen Krankheiten. Also es gibt nur bei 5% von allen seltenen Krankheiten gibt es ursächliche Therapien, also wo quasi in Richtung der Heilung gehen von dieser Krankheit. Bei allen anderen, auch bei meiner, gibt es eigentlich nur symptomatische Behandlung. Das heisst, man tut Symptome lindern. Also was ich mache, seit ich die Diagnose habe, ist jeden Tag 2-mal inhalieren. Bronchierweiterungsmedikamente nehmen, Schleimlösungsmedikamente nehmen, schauen, dass ich möglichst abhusten kann. Einfach ganz banale Sachen. Nasenspülung, so nicht Sachen mache
ich. Also sind sehr mechanische Sachen.
Ja, es ist eigentlich sehr, es klingt sehr simpel, oder? Es ist auch sehr, sehr simpel. Man kann nicht irgendetwas mit Heilung machen, sondern man kann sie nur die Pflege verbessern, quasi.
Ich habe dich ja kennengelernt als Heimleiter von der Stiftung Bärbeli. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis zu dem Moment, wo du mir gesagt hast, dass du eine seltene Krankheit hast, mir ist nichts aufgefallen. Habe ich da zu wenig Wahrnehmung gehabt? Oder hast du so gut können mit dieser Krankheit jetzt auch nach dieser Diagnose können umgehen können? Du hast für dich eine Strategie entwickelt? Oder habe ich tatsächlich einfach... Bin ich blind und
schwach? Nein, ich habe natürlich viel Strategie entwickelt, um möglichst nicht auffallen und um möglichst als gesund und leistungsstark erscheinen wie die anderen auch. Also das ist so wie quasi auch mein Lebensmotto gewesen, wie komme ich durch, oder? Und eben, wenn man 2-3 Mal hustet, dann kann man ja irgendwie eine kleine Verkältung haben. Ich glaube, du bist sicher nicht der Einzige, es ist wahrscheinlich der meiste gegangen. Ich habe kürzlich mit der Cousine geredet, die das mein Buch gelesen hat. Ich bin als Kind in der Ferien bei dir und sie ist aus allen Wolken gefallen und hat gesagt, dass ich keine Ahnung gehabt, was du gehabt hast, oder? Und ich habe gesagt, das ist nicht ihre Schuld. Ich habe immer versucht, möglichst normal und nicht krank zu erscheinen. Ich habe mir da eher Mühe gegeben und ich habe das meine Symptome für mich abgehandelt.
Hättest du nicht manchmal das Bedürfnis gehabt, das öffentlich zu machen? Weißt du, zum sagen, hey, dann nehme ich mit. Das macht einen Teil von mir aus, die Krankheit. Und ich weiss jetzt, was ist. Und
ich habe das eben im zunehmenden Alter jetzt Schritt für Schritt gemacht, mit so quasi jetzt mit dem Buch als Höhepunkt. Jetzt mache ich es ganz öffentlich, oder? Was immer war bei mir, war immer die Angst, eben irgendwie aus dem Beruf zu fallen, irgendwie in der Welt nicht ernst genommen zu werden. Das war halt früher noch viel stärker der Fall gewesen. Also ich mag mich erinnern, als Lehrer habe ich müssen zu einer vertrauensärztlichen Untersuchung gehen. Sie hätten mich dort ausgeschlossen, wenn ich da eine Krankheit hatte. Oder sie hätten mindestens einen Vorbehalt gemacht für alles, was damals war. Da wären wir einfach nicht aufgenommen worden in die Pensionskasse, wenn man krank war. Ich hatte zum Glück damals keine Diagnose gehabt und habe auch vor dem Arzt alles abgespielt, oder? Aber das war wie so ein Lebensmuster gewesen. Ich muss mich möglichst gesund geben, damit ich durch das Leben komme. Und meine Krankheit ist meine Privatsache.
Und jetzt ist die Krankheit und dein Erleben, auch wenn es so bitter war und wenn es auch ganz schreckliche Situationen hatte, aber auch zu einer Ressource geworden. Du bist ja Heimleiter gewesen. Hat dein Erleben, die Krankheit, die du mitgenommen hast, auch dein Beruf, dein Ausführen von Heimleitung, hat einen Einfluss gehabt? Bist du deinen anvertrauten Menschen, die bei dir gelebt haben, anders begegnet?
Ja, es war ein bisschen paradox gewesen, weil Heimleiter, also eigentlich wäre ja das gewesen, wo ich als Kind mal am schrecklichsten erlebt habe, oder in meinem Heimleben. Und von dort her ist es ja fast ein bisschen paradox gewesen. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich kann es anders machen. Und natürlich habe ich dann sehr darauf geschaut, dass Themen, die in dieser Zeit sowieso immer wichtiger geworden sind, wie Selbstbestimmung und wir können den Alltag selber gestalten und dass die Menschen auch mit Beeinträchtigung selber können Sachen wählen, sagen, was sie möchten, was sie nicht möchten, wie sie möchten leben, dass das einen höheren Stellenwert hat. Also in dem Sinn hat mich das sicher auch mitgeprägt und ist mir wichtig gewesen.
Habe ich dich auch erlebt in deiner Sitzung. Ich glaube, dort haben wir immer auch die gleiche Haltung gehabt. Wir wollen uns wehren gegen die Administrierung, gegen die Verwaltung von diesen Menschen. Und wenn du jetzt nochmal so unter dem Aspekt nochmal zurückgreifst, und wir kommen schon zum Ende von unserem Gespräch, und so die Situation nochmal in dem Bad vor dich nimmst, hast du nie wollen etwas machen gegen das, also eine Anzeige, nochmal aufrollen von diesen Situationen in Davos. Oder es ist ja die Diskussion im Zusammenhang mit Heim und Heimentwicklung, dass man muss unbedingt solche Situationen auch benennen, transparent machen und irgendwo auch können wieder diskutieren, dass nicht wieder das Gleiche passiert. Oder da hast du im Zusammenhang jetzt mit dem Buch, mit dieser Auseinandersetzung dir nie überlegt.
Ich glaube, in der Zeit, als ich so 20 bis 30 war, war für mich vor allem wichtig, dass ich mit meinem Leben zu Schlag komme und was ich dort daraus mache. Damals wäre ich wahrscheinlich völlig aufgelaufen in der damaligen Zeit mit irgendeiner Anzeige oder mich wehren, was dort passiert ist. Ich meinte nicht, dass ich da sehr weit gekommen wäre, weil es ist ganz eine andere Zeit gewesen, oder? Das sind ja 80er Jahre und 90er Jahre gewesen. Die ganzen Sachen von Wiedergutmachung, von den Verdingkind und die verschiedenen Sachen, die später gekommen sind, die sind ja alle nach der Jahrtausendwende gekommen. Und da sind die Menschen, die mich damals behandelt haben, wahrscheinlich hat kaum jemand gelebt, oder? Etwas ganz Wichtiges, denke ich, was für mich dann gekommen ist, es ist auch erst später gekommen, ich bin erst nach 50, habe ich Selbsthilfeorganisation gefunden. Das ist eine Selbsthilfevereinigung, es ist in Deutschland. Also es gibt eine Schweizer Gruppe, aber der Verein ist in Deutschland. Und ich bin seit 8 Jahren dort im Vorstand. Und dort habe ich erfahren, ich bin vor 10 Jahren das erste Mal dort an einer so einer Jahreskonferenz gewesen, wie wichtig das ist, halt plötzlich Menschen zu treffen, die das Gleiche haben, oder? Weil, ich habe gesagt, ich bin das ganze Leben ein Eremit gewesen. Ich bin das ganze Leben ein Einhorn gewesen, wo kein Vergleichbaren nur irgend so etwas hat. Also habe ich mit niemandem Erfahrungen können austauschen. Und in so einer Selbsthilfevereinigung kann man das plötzlich und trifft Leute an, die etwas Ähnliches haben und die vergleichbare Erfahrungen gemacht haben. Und das hat einen enormen Stellenwert.
Jetzt hast du noch gesagt, ich greife gleich nochmal auf, weil es mich wirklich auch so als Abschluss noch interessiert. Du hast gesagt, gegen das Alter wird der Schleim zäher. Es wird alles so zäher. Hat jetzt die Krankheit auch einen Einfluss auf die Lebensspanne, auf das, was jetzt kommt? Weiss man da schon etwas?
Das wüsste ich gerne, ja. Ich kenne ganz wenig, die so alt sind. Ich sehe jetzt die Statistik vom Verein. Die Ältesten sind im Moment 79, also doch relativ alt. Vermutlich, je nach Verlauf der Krankheit, verkürzt die Lebensspanne schon. Und jetzt muss man auch noch sagen, eben, es gibt sehr unterschiedliche Verläufe und unterschiedliche Schweregrade von PCD. Also es gibt wirklich auch einige, die es noch sehr recht leicht haben und die mit wenig Einschränkungen davonkommen. Und es gibt auch ganz schwere Verläufe. Da gibt es eben eine grosse Spannweite. Darum kann ich nicht auf jemanden zurückgreifen und sagen, da. Ich kenne zwei näher aus der Schweizer Gruppe. Eine Frau ist 4 Jahre älter und ein Mann ist 8 Jahre älter. Und die beiden, denen geht es leider heute noch gar nicht mehr gut. Also die sind sehr eingeschränkt. Sie ist am Sauerstoff und kann kaum mehr viel machen, als die hei sind. Ja. Aber wie gesagt, für mich die Prognose, ich befürchte schon auch, dass ich so viele Jahre nicht mehr habe, weil einfach meine Lungenfunktion ist schon sehr tief.
Ja, Hans-Rudi, danke vielmals, dass du bei uns Gast gewesen bist.
Sehr gerne.
Einfach zum Abschluss sagen, deine Offenheit und Zugang, der auch in dem Buch zum Tragen kommt, ist einfach empfehlenswert, um das nachzulesen. Das Buch «Aus den Verboten» von Hans-Rudi Silberschmidt ist im Verlag 11 und 10 erschienen. Und ich empfehle einfach, das zu lesen und auch da zu erfahren, was bedeutet eine seltene Krankheit zu haben.
Vielen Dank.
Danke vielmals. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, vertieft wissen, schreibt uns doch einfach ein E-Mail an kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.